Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sein kann. Und die Elena hat das alles gerade auch schon ganz gut angerissen. Und zum Glück bin ich ja kein Philosoph und auch kein Psychologe, der sich damit beschäftigen muss, ob es überhaupt Freiheit gibt, ob wir überhaupt so handeln können, wie wir wollen. Herr Professor Scherer hat das schon angedeutet. Er sagt, er sei davon überzeugt. Das freut mich. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Wenn man sich auf so ein Thema vorbereitet, ja, das führt dann manchmal in der Nacht spät, wenn schon alles gedacht ist und man schon müde ist, dann steht man plötzlich auf und eine riesengroße Kraft zieht einen unweigerlich in die Küche und da steht der Kühlschrank. Und dann gehen wir da so hin und man denkt sich, du sollst was über Freiheit jetzt dir überlegen. Aber man hat die Hand schon an dem Ding und man macht den Kühlschrank auf und man guckt rein, getrieben von dieser Kraft, guckt rein und denkt, nee, also was auch immer ich gesucht habe, da drin ist es nicht. Ja? Und das ist so eine ganz banale Erfahrung. Das klingt jetzt ein bisschen lustig und eigentlich ist das ein ernstes Thema und wir werden auch gleich ganz furchtbar ernst. Aber ich will damit nur sagen, das sind Annäherungen, ja, und das sind Annäherungen und das ist auch ein Scheitern, weil jedes Mal, wenn ich mich nachts am Kühlschrank erwische, denke ich, nee, das wolltest du doch gar nicht. Ne? Eigentlich bist du frei, das zu tun. Eigentlich bist du frei, jetzt nicht an den Kühlschrank zu gehen, hast du aber wieder gemacht. So. Wir sind jetzt damit bei einem Problem, weil die Juristen wissen eigentlich mit solchen Begriffen gar nicht so richtig, was das ist. Das steht auch nirgendwo, das kann man in dem juristischen Text eigentlich nicht so richtig nachlesen. Es gibt so keine Definition von Freiheit, die jetzt jeden Philosophen überzeugen würde. Und das ist echt ein Problem. Und der Thomas hat am ersten Abend ja gesagt, das sei jetzt nicht die Zeit zum Problematisieren und so. Und da hat er auch recht gehabt am Freitagabend. Aber jetzt ist Sonntagabend und jetzt ist die Zeit zum Problematisieren. Und deswegen möchte ich ein paar Fälle erzählen, mit denen ich beruflich zu tun habe. Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt Pavica Vojnovic, das ist eine meiner Heldinnen, muss ich ganz klar sagen, und nicht nur meine. Und das ist eine Frau, die ich kennenlernen durfte im Bereich meiner Arbeit, die wohnt nicht weit von hier in der Nähe von Pforzheim. Und bevor ich jetzt da viel rede, würde ich sie gern selbst zu Wort kommen lassen. Wenn wir das hinkriegen, das Video kurz einspielen, bitte.
Für mich Leben ist das kostbar, weil wir haben ja nur eins von Gott bekommen. Und das muss mir mit ganzem Herzen und Wille leben. Für mich war ein großer Schock, wieso darf man nicht stehen draußen. Ich bin Pavica Vojnovic, ich wohne in der Nähe von Pforzheim. Ich bin 28 Jahre verheiratet, ich habe einen Sohn und lebe mir sehr glücklich. Ich bin begegnet ungefähr vor 5 Jahren mit Abtreibungsthema. Das alles geht mir auf die Herzen, weil ich weiß, wie ist es schwer für eine Frau ein Kind verloren und wie viel Schmerz ist es später. Von Gott habe ich ein Zeichen bekommen, wo ich habe das verlangt. Und ich habe immer gesagt, Vater, jetzt bin ich da. Seit dann mache ich das, was ich mache jetzt. Wir treffen uns 2-mal im Jahr, Frühlings und Herbst, 40 Tage und beten mir für die ungeborenen Kinder. Pro Familia ist das eine Stelle, wo die...
Vielen Dank. Soweit mal dieses Video. Wir kommen darauf noch zurück. Ich habe das deswegen ausgewählt, nicht weil das so ein schönes Thema ist. Ja, ist klar geworden, Frau Vojnovic steht mit ihrer Gruppe 40 Tage für das Leben 2-mal im Jahr in Pforzheim vor einer Abtreibungsberatungsstelle und sie beten da den Rosenkranz. Sehr viel mehr machen sie da nicht. Die haben noch Schilder, da steht drauf, ich will leben, da sind Babys zu sehen. Und sie setzen sich dafür ein, dass Menschen, die den Gedanken haben, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, dass sie sich das vielleicht nochmal überlegen. Und selbst wenn sie das dann durchführen, dann beten sie für die. Sie beten für die werdenden Mütter, die das vielleicht dann nicht werden. Sie beten für die ungeborenen Kinder, die vielleicht nicht leben dürfen. Das ist ein hartes Thema. Und ich möchte diese Geschichte nutzen, um ein bisschen was über die Freiheit zu illustrieren, so wie es unser Grundgesetz darstellt. Denn sie hat hier ganz interessante Sachen gesagt. Sie hat gesagt, sie hat von Gott ein Zeichen bekommen. Und das bedeutet ja, dass sie da was glaubt. Und diese Freiheit haben wir zum Beispiel. Und sie hat auch gesagt, dass sie da mit anderen beten möchte, ja, dass sie ihren Glauben nach außen sichtbar leben möchte. Auch das gewährleistet das Grundgesetz. Und sie hat natürlich auch eine Meinung zur Abtreibung. Sie hat gesagt, das schockiert sie. Ja. Und das darf man in Deutschland auch. Die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit sind auch vom Grundgesetz geschützt. Und sie hat gesagt, dass sie das mit anderen draußen tut und sich da trifft 40 Tage lang. Und auch das darf man, das ist nämlich die Versammlungsfreiheit. Und ich komme dazu gleich noch. Ich möchte jetzt eigentlich an dieser Stelle, geht das wieder weiter? Das gar nicht vertiefen. Ich möchte nur diese Geschichte von Frau Wojnowicz erzählen. Und sie ist auch ein bisschen verknüpft mit meiner persönlichen Geschichte. Und ich möchte das vielleicht kurz ausführen, damit ihr versteht, wo ich daherkomme. Ich habe vor 5 Jahren angefangen, für diese Organisation zu arbeiten. Und ich habe mich vorher mit dem Lebensschutz nicht so wirklich beschäftigt. Ja, ich wusste, das gibt's. Ja, ich wusste, das ist schwierig. Ja, ich wusste, dass für viele Frauen da Konflikte sind, für Familien, dass es da auch Schwierigkeiten gibt, weil oft Männer Frauen dazu nötigen, sowas zu machen und weil es nicht okay ist. Aber das war nicht mein Thema. Und dann war ich zum ersten Mal mit Lebensschützern unterwegs und habe 2019 einen Marsch für das Leben in Berlin besucht. Und wisst ihr, was ich davon noch weiß? Inhaltlich, da war ein Gottesdienst, da war ein Marsch, da waren viele interessante Reden. Nichts weiß ich davon. Aber was ich noch höre, sind die Rufe der Gegendemonstranten. Ganz laut, ganz prominent, über die Predigt hinweg, über alles hinweg. Und das höre ich jetzt noch. Ja, und da sind junge Menschen, die rufen, my body, my choice, raise your voice und so Sachen. Und die haben auch eine Überzeugung, auch die ist vom Grundgesetz geschützt und die bringen sie da. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich fraglich. Ich habe da bei einem Kongress gesprochen und hinterher gab es einen Spiegelartikel von jemand, der sich da eingeschleust hat. Und diese junge Dame, die schrieb im Prinzip im Spiegel online, das war total nett. Da waren lauter nette Menschen, die setzten sich für das Leben von ungeborenen Kindern, von Frauen ein. Die wollten, dass Schwangerschaftskonflikte so gelöst werden, dass es eine Lösung gibt für das Leben. Und wenn die nicht so Abtreibungsgegner wären, eigentlich müsste ich sagen, die haben die bessere Geschichte. Und das hat mich nachdenklich gemacht, weil eigentlich ist das die bessere Geschichte. Und eigentlich sollte das die Ausnahme sein, ist es aber nicht. Ich habe dann 2020 die Frau Wojnowicz kennengelernt, ich bin dahin gefahren. Ich habe mich mal einen Vormittag mit denen dahingestellt, an einem Samstag im Oktober 2020. Das war eine ganz interessante Erfahrung für mich. Das hatte ich so noch nie gemacht. Ich habe früher mal in der Nähe von einer Frauenarztpraxis gewohnt, da standen immer so bärtige Männer, die haben immer ganz grimmig geguckt. Und da habe ich gedacht, was machen die denn hier? Ja? Und jetzt weiß ich das, das waren Lebensschützer, die standen da. Ich hätte nie gedacht, dass ich da selbst mal stehe. Und dann stand ich an einem schönen Samstag da mit der Frau Wojnowicz und habe da mir das angeguckt. Und das hat sich interessant angefühlt. Wenn das mit dem PowerPoint wieder geht, zeige ich da auch noch ein paar Bilder. Gibt es mir einfach ein Signal, wenn es soweit ist. Ne? Jedenfalls habe ich Frauen kennengelernt, die total dankbar waren. Eine Geschichte möchte ich ganz kurz erzählen. Einer aus der Gruppe von diesen 40 Tage für das Leben, die hat mir erzählt, guck mal, hier ist meine Tochter, die ist 11 Jahre alt. Und als wir damals aus dem Ausland beschlossen haben, nach Deutschland zu kommen, haben dann einen Job gefunden, wir hatten schon 3 Kinder, wir sind da hingezogen und kaum sind wir eine Woche hier, stelle ich fest, ich bin schwanger. Und ich habe gedacht, ich pack das nicht, sagt mir diese Frau. Sie hat es mit dem Mann beratschlagt, sie war streng, gläubig, katholisch und hat gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich schaffe das nicht, wir haben 3 Kinder, es ist ein neues Land, eine neue Sprache, ich kriege das nicht hin. Und sie hat sich entschlossen, schweren Herzens zu so einer Beratung zu gehen und dann eine Abtreibung zu machen. Und dann hat sie die Frau Wojnowicz kennengelernt und die Frau Wojnowicz hat ihr gesagt, weißt du was, das ist Unrecht, aber sie hat ihr noch mehr gesagt, denn das wusste die Frau schon, die hat ihr gesagt, und wir können was machen, weißt du was, ich bin für dich da. Ja, wenn du dann 4 Kinder hast und wenn du dann hier neu bist, wir helfen dir. Du kannst hier erstmal ankommen in aller Ruhe und du kannst hier dein Kind auf die Welt bringen und dein Kind wird aufwachsen und wir werden dir Hilfe geben. Und dann sagt die Frau, und guck mal, hier steht jetzt meine Tochter. Ja, und dann habe ich dieses Mädchen gesehen und dieses Mädchen, das da steht und die Mutter, die glücklich ist und die sagt, ja klar ist das schwer, 4 Kinder zu haben. Ja, und alle von euch, die Kinder haben, auch vielleicht nur eins, wissen, das ist ein anderes Leben, als wenn man keine hat. Und das ist schwer und wenn man irgendwo neu ist und wenn einem niemand hilft, dann ist es erst recht schwer. Aber die standen da mit leuchtenden Augen, alle beide und beteten ihren Rosenkranz. Ja, und ich habe gedacht, Mensch, genau, das ist es. Da ist ein Konflikt und den muss man lösen und den muss man nicht lösen mit einfach weg. sondern den muss man lösen mit, wie kann man das machen? Und so bin ich dazugekommen und jetzt lese ich diese ganzen Sachen, wenn die WHO jetzt auf ihre Website schreibt, oh ja, Abtreibung, das ist eine ganz häufige, normale Gesundheitspraxis und sie ist ganz sicher und wir führen das durch und wir haben so und so viele Millionen jetzt da wieder auch in Afrika durchführen können, ist ganz super. Dann muss ich sagen, nee, Leute, das ist nicht super und dagegen muss man was sagen und das habe ich jetzt mit der Frau Wojnowicz gemeinsam. Ich stehe jetzt hier vor Ihnen, das habe ich auch so noch nie gemacht in der Form und sage, das ist nicht okay. Man muss dagegen aufstehen und diese Freiheit habe ich. Weil das aber nicht so einfach ist mit der Freiheit, dachte ich, wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Und so ein Blick in die Technik, haben wir eine Chance? Kriegen wir es irgendwie hin heute? Oder? Okay, gut. Ich habe Juristen arbeiten ja mit Texte und ich habe mir das so vorgestellt, jetzt nachdem ich Ihnen diese steile Ansage gemacht habe mit einem relativ schwierig verdaulichen Thema, habe ich gedacht, wir machen das so, damit Sie mir auch vertrauen können, dass Sie jetzt weiter Ihren Sonntagnachmittag mit mir verbringen wollen hier. Wir haben das ja genannt, von der Rechtsgarantie dürfen zu können und ich möchte Sie am Ende eigentlich hier entlassen mit dem guten Gefühl, dass Sie was dürfen, dass Sie was können und dass es Ihnen auch noch rechtlich garantiert wird. Und auf dem Weg dahin habe ich gedacht, wir gucken mal ein bisschen ins Grundgesetz. Mit dem Gucken wird es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber dann muss ich Ihnen das halt vorlesen. Das ist okay. Und dann habe ich gedacht, ich sage Ihnen noch so ein paar Sachen aus der Praxis. Praxis heißt bei Juristen, was machen denn die Gerichte da draus? Ja, das ist auch ganz spannend. Und schließlich und letztlich wollte ich noch ein bisschen was über die Juristen an sich sagen. Das wollte ich auch schon immer gerne mal machen, coram publico. Das bietet sich an und ich glaube, spätestens dann kriegen Sie auch das gute Gefühl. Bleiben Sie einfach dabei, wir schaffen das miteinander. Ja? Super, vielen Dank Technik, das entlastet mich jetzt ein bisschen hier, das habe ich gerade erzählt. Wir fangen mal an direkt mit dem Blick ins Grundgesetz. Also in dem Grundgesetz, ne, da gibt es ja Grundrechte. Damit fängt das an. In den ersten 20 Artikeln vom Grundgesetz gibt es die Grundrechte. Und da gibt es so ganz tolle Sachen. Und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt Meinungsfreiheit, weil das steht ja im Grundgesetz. Aber das ist schon der erste Fehler. Die Meinungsfreiheit habe ich natürlich nicht, weil die im Grundgesetz steht, sondern die habe ich. Und dann steht sie auch noch im Grundgesetz, weil die staatliche Gewalt nämlich darauf verpflichtet ist, meine Freiheit zu respektieren. Und weil wir in Deutschland in einem Verfassungsstaat leben, ist das eben garantiert in der Verfassung. Und das finde ich erstmal bemerkenswert. Aber wenn man sich die Frage stellt, wo kommen diese Rechte eigentlich her, dann muss man sagen, diese Grundrechte im Grundgesetz, das ist eigentlich sogenanntes positiviertes Naturrecht. Das bedeutet, ich will jetzt nicht verbreiten über Naturrecht, das ist auch ein schwieriges Thema, aber das bedeutet, dass die Grundrechte eigentlich schon da waren. Und wenn die Juristen sagen, es wird was positiviert, dann meinen die damit, es wird aufgeschrieben in einem formellen Gesetz. Da merkt ihr schon, unsere Sprache ist echt so ein Ding, da komme ich auch noch drauf. Aber positiviertes Naturrecht, ja, die Rechte liegen dem Staat voraus und sie werden dem Zugriff des Staates entzogen, weil sie in der Verfassung da garantiert sind und eine Rechtsordnung, die die Verfassung achtet, die muss sich daran halten. Die muss sich an die Einschränkungen halten, wenn man da eingreifen will in diese Freiheit. Und das passiert übrigens alle Nase lang. Es gibt ja im Grundgesetz auch eine Eigentumsgarantie zum Beispiel. Und wer hier zahlt Steuern? Zahlt irgendjemand Steuern? Ja? Okay, also nur die wenigsten, das finde ich interessant. Also da nimmt Ihnen jemand was weg. Ja? Das tut er natürlich für einen guten Zweck und ist auch zu rechtfertigen, aber es geht eben nur, weil es ein Gesetz gibt, wo drin steht, wie viel und an wen und warum und so und welcher Satz und ist alles ganz kompliziert. Aber Sie merken, man kann, wenn man so eine Freiheit und so eine Garantie hat, dann kann der Staat nicht einfach machen, was er will. Ja? So. Jetzt will ich nochmal mit der Frau Wojnowicz das näher erzählen. Also sie steht hier vor der Pro Familia Beratungsstelle. Sie wissen ja, das Bundesverfassungsgericht, erzähle ich nachher auch gleich noch ein bisschen, hat die Abtreibung im Prinzip in einer ganz eigenartigen Weise zugelassen, ja, legalisiert. Obwohl es eigentlich gesagt hat, das geht gar nicht, ja, das ist ganz abscheulich. Auch ungeborenes Leben verdient den Schutz, auch ungeborenes Leben hat ein Recht auf Leben, steht auch im Grundgesetz, ja, ungeborenes Leben hat auch eine Menschenwürde zum Beispiel, so hat es alles gesagt, aber weil es eben diese Konfliktsituation gibt und weil man die irgendwie lösen muss, hat es gesagt, okay, unter bestimmten Voraussetzungen und eine dieser Voraussetzungen ist, man muss zu so einer Beratung, bevor man das von einem Arzt machen lassen kann. Und dann muss man zu so einer Beratung, muss man noch 3 Tage warten und dann darf man das erst machen lassen, dann kriegt man so einen Beratungsschein. Wissen Sie eh alles. So sieht das aus, das Weiße Haus, da ist es. Und das ist der Gehsteig davor, ist eine vierspurige Straße in Pforzheim, ist absolut nicht vergnügungssteuerpflichtig, dort lang zu gehen. Da fahren die Autos normalerweise. Wieso ich das hier fotografieren konnte, wo gar kein Auto da ist, weiß ich nicht. Und was die machen will, die Frau Wojnowicz, ist, die wollte ursprünglich vor dem Weißen Haus da stehen. Ja? Vor dem Weißen Haus auf der linken Seite hier, da wo der Passant da gerade vorbeigeht. Da wollten die stehen mit ihren Plakaten und ihren Rosenkränzen und wollten da beten. So. Und dann irgendwann haben sie das gemacht, weil es ja Versammlungsfreiheit und so. Und dann kamen die gleich auf die Idee von der Pro Familia zu sagen, nee, das geht aber überhaupt nicht. Und dann haben die gesagt, ihr müsst da mindestens auf die andere Straßenseite. Okay, haben sie sich hier auf die Straßenseite gestellt, die man jetzt in dem Bild hier vorne sieht. Und dann haben sie da gestanden. Und beim nächsten Mal, wo sie diese Versammlung angemeldet haben, hat die Stadt gesagt, nee, da könnte aber auch nicht stehen. Der blaue Punkt ist, wo das Weiße Haus ist, und der orange Punkt ist, wo die Stadt jetzt gesagt hat, da dürft ihr stehen. Und ihr dürft übrigens auch nicht Montag bis Freitag da stehen, wenn die offen haben. Ihr dürft nur samstags da stehen, wenn die nicht offen haben. Also erstens außer Höhe und Sichtweite und zweitens außerhalb der Öffnungszeiten, und dann dürft ihr da stehen. Und jetzt muss man mal fragen, 150 Meter ist das weg, ne? Und jetzt macht er hier so ein Tamtam. Jetzt stellt der Böllmann sich da auf die Bühne und sagt, das ist alles ganz schrecklich. 150 Meter, ist es das wirklich wert? Jetzt seid ihr alle Christen, wenn man da so beten will, zu Gott ist auch wurscht, wo man betet eigentlich. Man kann ja beten, wo man will, und der Gott hört das trotzdem. Und 150 Meter, ja, weil in der Verfassung drin steht, dass man das darf, wenn man will, und dass der Staat einen Grund braucht, warum er einen daran hindern kann. So, und da hat also die Stadt Pforzheim eine Verfügung, also eine Auflage erteilt für diese Versammlung, hat gesagt, ihr dürft euch da versammeln, aber eben nur unter diesen Bedingungen. Und dagegen hat die Frau Wojnowicz geklagt. Und unsere Organisation hat das Privileg, sie dabei zu unterstützen. Das machen wir, indem wir dem Rechtsanwalt, der sie da betreut, dafür Geld gegeben haben. Und wir arbeiten mit dem zusammen, damit der das alles so gut macht, wie er es eben machen kann, mit der Hilfe noch von einem zweiten Paar Augen, wenn er möchte, damit der vielleicht, wenn er in Deutschland das nicht gewinnen sollte, auch noch irgendwo anders hingehen kann, zum Beispiel nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da an dieser Stelle habe ich da mal einen Samstagvormittag im Oktober mitgestanden. Da habe ich mich am Anfang ziemlich blöd gefühlt. In erster Linie deswegen, weil ich Protestant bin und gar keinen Rosenkranz konnte. Das habe ich dann aber relativ schnell gelernt. Da war eine freundliche Frau neben mir, die hatte einen über, hat den mir gegeben, hat gesagt, hier guck, das geht so und so. Und das kann ich jetzt, sogar auf Latein. Das würde ich mal empfehlen, das ist eine interessante geistliche Meditationsübung, wirklich wahr. Also es ist ganz unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich das oft machen werde, weil so als Lutheraner zu Maria anrufen und so, ist auch nicht einfach. Aber die Freiheit hätte ich jetzt, ich kann das jetzt. Ne? Dürfen können. Also ich kann jetzt was und ich darf das auch, und ich finde das ganz toll. Jedenfalls da habe ich mit denen gestanden und da haben wir das alles gesehen. Und jetzt wollte ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was das eigentlich so für Grundrechte sind. Ja? Der Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 im Grundgesetz, die haben die Glaubens-, Gewissens-, Religionsbekenntnisfreiheit und Religionsausübungsfreiheit zum Gegenstand. Ja, das ist nicht nur ein Grundrecht, das sind mindestens 4, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und da steht einfach drin, dass die unverletzlich sind. Das ist auch ein tolles Wort. Ne? Die Menschenwürde haben wir schon gehört am ersten Vortrag, die ist unantastbar. Und die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, die sind unverletzlich. Das ist aber schon interessant, jetzt ein Jurist kann mit so unbestimmten Rechtsbegriffen natürlich arbeiten. Ich habe am Anfang gesagt, dass man nicht so genau weiß, wie die Definition von Freiheit ist. Das stimmt, sagt das Grundgesetz nicht. Aber wir haben ja so einen methodischen Baukasten, wie jeder in seinem Beruf hat, und den wenden wir natürlich an. Und wie man sowas auslegt, das sollte jeder Jurist können. Eigentlich sagen wir mal, ab dem vierten Semester Jura bis zum Bundesverfassungsrichter sollte das jeder Jurist können. Und da fällt einem schon auf, Wortlautauslegung, ja, ist das jetzt ein Unterschied, ob was unantastbar ist oder unverletzlich? Ja, na sicher, ja. Also sonst würde ja da zweimal das gleiche Wort stehen. Also so viel muss man dem Gesetzgeber schon zutrauen, dass er sich da Gedanken macht. Und das ist tatsächlich so, ja. Im Artikel 5 ist die Meinungsäußerungsfreiheit geregelt und im Artikel 8 die Versammlungsfreiheit. Da steht drin, alle Deutschen haben das Recht, sich unter freiem Himmel friedlich und ohne Waffen da zu versammeln.
Nee, das mit dem Himmel habe ich gerade erfunden. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ohne Erlaubnis ist spannend. Und im Absatz 2, und das ist auch noch so ein interessanter Punkt, da steht, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Beschränkt werden, aha. Also diese Freiheitsrechte, die gelten sozusagen gar nicht einfach so, sondern die kann man beschränken. Ja, ist doch klar. Waren Sie schon mal in einer Situation, wo Sie mehr als Sie selbst waren? Also mit einem anderen noch zusammen, ja, wahrscheinlich. Und haben Sie mal gemerkt, wie schwer das ist, sich zu einigen auf so Sachen, zum Beispiel, welches Restaurant wollen wir gehen oder wollen wir ins Kino gehen oder ins Konzert oder darf ich fahren heute oder fährst du? Oder so Sachen jetzt, so Sachen, die auch richtig ans Eingemachte gehen. Wo fahren wir in Urlaub hin? Oder so, darf man den Kindern das sagen oder lieber nicht? Dürfen die abends Fernsehen gucken oder nicht? So Sachen. Das ist unglaublich schwierig, sich auf sowas zu einigen, obwohl jeder für sich genommen, als Eltern zum Beispiel, ja die Freiheit hätte, die Kinder zu erziehen. Wir sind ja dazu berufen. Ja? Aber im Detail sind es Aushandlungsprozesse. Man muss das miteinander ausmachen. Und deswegen ist natürlich in der Gesellschaft auch klar, wenn jeder macht, was er will, ja, wo kommen wir denn da hin? Ja? Also das geht ja gar nicht. Aber jeder hat dieses Recht, und zwar jeder, gleichermaßen. Ja? Und die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, die hat auch jeder. Jetzt hatten wir da am ersten Referat, habe ich gehört, das fand ich auch ganz gut, natürlich kommt die Menschenwürde aus der Gottebenbildlichkeit. Kann man als Christ glauben, ist eine geschützte Glaubensauffassung. Ja? Kann einem niemand wegdiskutieren. Aber es könnte einer kommen, der kein Christ ist oder sagen wir mal sogar Atheist und überhaupt nicht an sowas wie einen Gott glaubt. Und der könnte sagen, Gottes Ebenbildlichkeit habt ihr sie noch alle. Das kommt natürlich aus ganz anderem. Ja? Und auch der darf das so sehen. Und spätestens an dem Punkt sehen wir jetzt schon, das ist nicht so einfach. Diese Freiheiten, die müssen austariert werden. Und das passiert unter anderem durch diese Schranken. Ne? Und jetzt habe ich den Artikel 8 zitiert, wo es um die Versammlungsfreiheit geht. Und er hat gesagt, Versammlung unter freiem Himmel, da kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Da braucht man immer, das ist ein sogenannter Gesetzesvorbehalt, da braucht man immer ein Gesetz. Kann nicht irgendein Bürgermeister kommen und irgendwas machen. Die Verwaltung und die ganze staatliche Ordnung, ja, die Gesetzgebung, die Exekutive und auch die Gerichte, die sind an diese Grundrechte gebunden. Die können nicht einfach irgendwas machen. Aber wenn da drin steht, kann man beschränken, dann können die da irgendwo ein Gesetz machen, wer dafür zuständig ist, im Bund zum Beispiel der Bundestag oder im Land der Landtag. Und dann können sie vielleicht auch Verordnungen machen. Und auf der Grundlage von so einem Gesetz, wo drin steht, darf man hier beschränken, können dann solche Auflagen gemacht werden, wie das bei der Frau Wojnowicz passiert ist. Und da steht noch was Interessantes. Alle Deutschen haben nämlich das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich zu versammeln. Wie kommt es jetzt eigentlich überhaupt dazu, dass man da eine Auflage macht als Behörde? Ja, wenn man sich da einfach hinstellen kann und das nicht mal Erlaubnis haben muss, da hat sich der Gesetzgeber was ganz Cleveres ausgedacht. Solche Versammlungen sind in der Regel anzeigepflichtig. Sie müssen die anzeigen. Sie müssen da sagen, ich bin hier der Versammlungsleiter, ich will am Samstag da stehen von 10 bis 12. Wenn irgendwas ist, können Sie sich an mich wenden. Hier ist meine Telefonnummer. Und dann sagt die Behörde meistens, okay. Weil was soll sie auch sagen, ist ja keine Erlaubnispflicht. Ja, du musst ja nicht sagen, fein, in Ordnung, darfst du. Nee, dass du darfst, steht schon im Grundgesetz. Ja. Aber man muss es anzeigen und dann erfahren die davon und dann haben die natürlich eine Chance abzuwägen, gibt es vielleicht andere Interessen, die da noch betroffen sind. Welche das sein könnten, dazu kommen wir gleich noch. Mal erstmal ein bisschen weiter gucken, was ich hier noch so aufgeschrieben habe. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hatten wir am Anfang schon mal. Die Würde hat natürlich jeder Mensch. Und ich sage das deswegen an dieser Stelle, weil das auch was mit den Schranken zu tun hat. Ne? Es gibt nämlich noch einen Artikel 2, Absatz 1, da steht, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und auch das ist nicht unbeschränkt, aber jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und das Bundesverfassungsgericht hat aus diesem Artikel, das ist so ein allgemeines Auffangfreiheitsrecht, wenn es keine Spezialfreiheit gibt wie Versammlungsfreiheit oder sowas, dann kann man nach Artikel 2 gehen. Aus diesem Artikel 2, der allgemeinen Handlungsfreiheit und dem Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und der Menschenwürde, hat das Bundesverfassungsgericht ein allgemeines Persönlichkeitsrecht hergeleitet. Ja, und dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht, das hat so verschiedene Komponenten. Das eine ist die Selbstbestimmung, das andere ist die Selbstbewahrung und das dritte ist die Selbstdarstellung.
Selbstbestimmung heißt, niemand darf mir reinfurschen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das kann bitte ich selber entscheiden. Ne? Und die Selbstbewahrung ist, ich habe einen Schutz, einen Anspruch auf Schutz meiner Privatsphäre. Kann nicht jemand zu mir nach Hause kommen und sagen, wie ich da die Möbel hinstellen soll oder so. Das kann ich alles alleine entscheiden. Ja, und Selbstdarstellung ist, wenn jemand anfängt, über mich in der Öffentlichkeit Sachen zu verbreiten, wenn jetzt hier irgendwie ein anwesender Jurist gerade am Twittern ist und sagt, der Böllmann, der erzählt wieder Sachen hier, der hat überhaupt keine Ahnung, dann würde ich da gerne ein Wörtchen mitreden, weil ich habe ein bisschen Ahnung, habe ich glaube ich schon. So. Und Spaß beiseite, so eine Schwangerschaftsberatungsstelle aufzusuchen, ist natürlich auch kein Jux. Das macht ja niemand aus Spaß. Da sind Frauen in Konfliktsituationen. Und für die gilt das allgemeine Persönlichkeitsrecht natürlich. Also wenn man sich da zum Beispiel jetzt hinstellen wollte und würde denen das Leben noch schwerer machen, als es bei denen ohnehin gerade schon schwer ist, das wäre nicht okay. Warum nicht? Weil die haben das Recht auf Selbstbestimmung, die haben das Recht auf Selbstbewahrung. Eine Schwangerschaft ist was unheimlich Intimes einerseits, auch wenn es andererseits jeder natürlich irgendwie sehen kann ab einem bestimmten Moment. Aber und auch oft da reingeredet wird, das haben wir meine Frau erleben müssen, das fanden wir da als junges Paar ganz komisch, dass plötzlich alle Leute sich bemust fühlen, da so Kommentare abzugeben, so, na, schwanger, oder so. Ja. Legt man keinen Wert drauf. Und das allgemeine Persönlichkeitsrecht sagt, das darfst du auch. Du darfst bestimmen, was dein Privatleben ist. Ja, und das ist okay. Und jetzt haben wir diese zwei Rechte. Jetzt haben wir hier einerseits die Frau Wojnowicz mit ihrer Gruppe 40 Tage für das Leben. Die darf das alles. Die hat die Freiheit, da zu stehen. Die hat die Freiheit, sich von Gott berufen zu fühlen, das zu tun. Die hat die Freiheit, damit auch eine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Und die hat auch die Freiheit, in der Öffentlichkeit zu beten. Aber eine Frau im Schwangerschaftskonflikt, die der Meinung ist, sie muss eine Abtreibung machen lassen, die hat eben auch das Recht, ungehindert, unbeschadet, unangegafft vielleicht in diese Beratungsstelle reinzukommen. Und da hat jetzt die Stadt Pforzheim gesagt, ja, also Freunde, deswegen dürft ihr da nicht stehen, weil das verletzt ja das allgemeine Persönlichkeitsrecht der ratsuchenden Frauen. Und das lässt sich natürlich erstmal hören, aber das Schöne ist, an solchen förmlichen Entscheidungen, die sind alle juristisch überprüfbar. Und das ist genau der Punkt, das macht die Frau Wojnowicz gerade. Weil wir finden, wenn man auf der anderen Straßenseite steht, hinter einer vierspurigen Straße, und da geht irgendwer auf der anderen Seite in diese Beratungsstelle ran, und man ruft dem nichts nach, man spuckt den nicht etwa an, man hält den nicht fest, sondern man steht da einfach nur und betet einen Rosenkranz. Wie genau wird da eigentlich in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der ratsuchenden Frau eingegriffen? Und diese Frage liegt jetzt gerade beim VGH Mannheim auf dem Tisch und wird hoffentlich entschieden. Hier ist dieser Satz, den Sie bestimmt schon mal kennen. Und ich finde, irgendwie kein Vortrag sollte über das Thema gehalten werden, ohne dass der fällt. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das geht noch weiter, das ist unheimlich interessant. Ich glaube, ich lese es mal vor, das geht nämlich so weiter. Das ist das große Wagnis, das er, also der freiheitliche, säkularisierte Staat, um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn er sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwangs und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf der säkularisierten Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückfallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Alles klar, oder? Also, der erste Satz ist ja noch relativ verständlich, ja. Aber was der zweite Satz im Prinzip, oder die folgenden Sätze im Prinzip sagen, ist, man kann die Leute nicht zwingen, sich zu beteiligen an der Produktion des Gutes, friedliches Zusammenleben. Das kann der Staat nicht, das überfordert ihn, weil wenn er das nämlich täte, dann wäre er kein freiheitlicher Staat mehr. Und noch schlimmer, er würde wahrscheinlich sogar irgendeine Weltanschauung den Leuten aufstülpen und wäre dann in dem Maß sogar totalitär. Und alles, was das Grundgesetz nicht will, ist, nochmal einen totalitären Staat zulassen. Weil das hatten wir schon in Deutschland und das war nicht gut. Und dieses ganze Grundgesetz mit diesen prominent platzierten Grundrechten an erster Stelle, das kann man überhaupt nur verstehen vor diesem unsäglichen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Herrschaft, die nämlich genau das waren. Ein totalitärer Staat, der keine Freiheit respektiert hat. Und in Abgrenzung dazu haben wir diese freiheitliche, demokratische Grundordnung des Grundgesetzes. Und das ist eine unglaublich tolle Errungenschaft. Und die muss man verteidigen und lieben. Und da wäre ich jetzt als Jurist natürlich ganz begeistert, weil das ist wirklich was ganz Tolles. Ja? Jeder darf alles, ja? Die Rechtsgarantie dürfen zu können. Das ist unglaublich toll. Und dort, wo es kollidiert, da müssen wir uns verständigen. Aber der Staat darf es nicht vorschreiben. Der Staat darf da keine Ansage machen. Der Staat muss weltanschaulich neutral sein. Wenn wir mal auf dieses Beispiel mit der Gottebenbildlichkeit und der Menschenwürde zurückkommen. Ja? Natürlich dürfen Sie das glauben. Ich finde das auch eine ganz gute Idee, das so zu glauben. Aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit, wo die Menschenwürde hergedacht werden kann. Und wenn jemand was anderes glaubt, ist auch okay. Und jetzt kommt es im Grundgesetz natürlich immer ein bisschen drauf an. Also glauben Sie jetzt nicht, ich halte Jacques Derrida für genauso wichtig wie Jesus Christus. Beileibe nicht. Ja? Es ist mehr so, ich habe das PowerPoint überlassen, wie die Sachen hier angeordnet werden. Aber es macht einen Unterschied, wer Ihr Jesus Christus ist. Es macht einen Unterschied, welches Buch Ihre Bibel ist. Das Grundgesetz lässt das zu. Sie können sich da informieren, Sie können diese ganzen Sachen so glauben, wie Sie wollen. Sie können Ihre Meinung diskutieren mit Ihren Freunden und auch mit Ihren Feinden. Das würde ich übrigens empfehlen. Diskutieren Sie Ihre Meinung lieber mit Ihren Feinden. Da kommen mehr bei raus, als wenn Sie sich in Ihre Bubble verstärken lassen. Es macht einen Unterschied, weil es gibt Einfallstore in die Rechtsordnung, wo diese Weltanschauung eine Rolle spielt. Ja? Im Zivilrecht bei Treue und Glauben, das ist so ein Einfallstor. Was ist ein Treue und Glauben bitte? Ja? Na, Treue und Glauben ist das, was wir für recht und billig halten. Ach so, was ist ein Recht und billig? Ja? Also es macht einen Unterschied. Und wenn Sie jetzt kritische Theorieanhänger sind, dann werden Sie anders drauf sein, als wenn Sie ein Hardcore-Maoist sind. Oder vielleicht ein Moslem oder ein Christ. Und es ist gut. Und wir als Christen sollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Und das Grundgesetz gibt uns das Recht dazu. So, jetzt habe ich mich ganz lange beim Grundgesetz aufgehalten. Jetzt geben wir ein bisschen Gas und machen mal hier ein bisschen Praxis. Also, den Satz können Sie ja vervollständigen, ich nehme an. Sie haben sicherlich alle die Option lösen gewählt, oder? Lieben, klar lieben wir Probleme, wir leben davon, ja, genau. Ja. Genau, oder, also fangen wir mal an, lösen wir Probleme. Also wenn Sie den Physiker fragen, was ist Arbeit, ne, da sagt er es doch ganz klar, Arbeit ist Kraft mal Weg. So, ne? Jetzt gucken Sie mal Rechtslexikon, da steht, als Arbeit wird jedes Verhalten bezeichnet, das der Befriedigung von Bedürfnissen dient und im Wirtschaftsleben als Arbeit qualifiziert wird. Hallo, Zirkelschluss, schon mal gehört? Unabhängig davon, ob es sich um eine geistige oder körperliche Betätigung handelt. Also wenn man diese Definition, die ziemlich vermurkst ist, was entnehmen kann, dann heißt Arbeit ist irgendwie eine Betätigung. Ja? Das, soweit würde ich noch mitgehen. Der Rest ist ziemliches Geschwurbel. Also Physiker kriegen es leichter hin. Ne? Genau. Aber Recht ist Sprache und Sprache ist wichtig und die Sprache wird von den Juristen natürlich als Fachsprache ausgestaltet, so wie das jede Disziplin macht und da muss man jetzt auch ein bisschen fair sein mit den Juristen. Ja. Aber überlegen Sie mal, was das natürlich auch für ein Apparat ist. 2021 gab es in Deutschland 165.000 Rechtsanwälte. Und da sind die alle, die in Ministerien sitzen oder sonst wo in irgendwelchen Ämtern, die da oder Inhouse-Juristen in Wirtschaftsunternehmen sind, die sind da noch gar nicht eingerechnet. Ja. Also es gibt x viele Juristen, die natürlich alle doll finden, wenn diese Sprache möglichst außer ihnen niemand versteht, weil das ist ihr Businessmodell. Ja. Und wenn Sie über Freiheit nachdenken, da habe ich mich echt gewundert, wieso laden Sie mich dazu ein? Sie wissen doch, was Ihre Freiheit ist. Ja. Erwarten Sie nicht von den Juristen, dass sie Ihnen das erklären. Ich tue es trotzdem natürlich gerne, ist ja klar. Es gibt zu jedem beliebigen Zeitpunkt 100.000 Jurastudenten und ungefähr 10.000 spuckt das Examen, das Erststaatsexamen jedes Jahr aus und 7.000 weitere erwerben die Berechtigung zum Richteramt, ja, im zweiten Staatsexamen. Also nur, dass Sie eine Vorstellung haben, gegen was für Windmühlen Sie hier anrennen, wenn Sie Ihre Freiheit und Ihre Persönlichkeitsrecht ausleben wollen. Ja. Lassen Sie sich das nicht wegnehmen. So. Praxis bedeutet in der Praxis Gerichte. Wie sowas auszulegen ist, wenn es unklar ist, das entscheiden Gerichte. Das höchste Gericht in Deutschland ist das Bundesverfassungsgericht. Es hat zwei Senate mit jeweils 8 Richtern, die haben so schöne rote Roben. Sie sitzen in Karlsruhe
Und da kommen sie hin, wenn sie sozusagen alles andere schon erledigt haben. Also wenn die Frau Wojnowicz nirgendwo Recht kriegen würde in dem Instanzenzug der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dann kommt sie vielleicht dahin und macht eine Verfassungsbeschwerde. Und dann wird sie vielleicht angenommen oder auch nicht. Wenn sie angenommen wird, wird ihr vielleicht stattgegeben oder auch nicht. Werden wir dann sehen. Mal sehen. Da sind sie mit, weiß nicht, 7 bis 12 Jahre dabei, kann auch schon mal länger dauern. Deswegen ist wichtig, dass es so Organisationen wie unsere gibt. Wir haben dann langen Atem. Es ist übrigens auch für Christen ganz gut zu wissen, dass das nicht die letzte Instanz ist. Ja, es gibt noch was drüber. Es ist zwar auch jetzt nicht so was wie eine Revision, wo man sich darauf verlassen kann, dass die das dann nochmal entscheiden. Aber es gibt einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und all die tollen Sachen, die in unserem Grundgesetz drinstehen, die stehen auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention nochmal drin. Und die Staaten, so wie Deutschland und 46 andere, jetzt Russland nicht mehr dabei, früher waren es 47, haben sich verpflichtet, sich von diesem Gerichtshof in Straßburg sagen zu lassen, was richtig und was falsch ist. Und auch das ist eine gute Errungenschaft. Also, wenn Sie mal tatsächlich auf ein rechtliches Problem stoßen, nicht sowas da, ja, aber also nicht Kühlschrank oder so, aber wenn Sie mal auf ein rechtliches Problem stoßen, dann können Sie das gute Gefühl haben, es gibt eine Justiz, die Fachjustiz hat 3 Instanzen, da geht nicht viel schief. Ja? Da geht schon auch mal was schief, aber nicht alles. Also wenn Ihnen die 3. Instanz sagt, so ist es, da gibt's schon, ist schon ein starkes Indiz dafür, dass es tatsächlich so ist. Und wenn Sie da immer noch nicht überzeugt sind, dann haben Sie noch das Bundesverfassungsgericht und wenn dann noch nicht überzeugt sind, haben Sie noch den EGMR. Das heißt, Sie haben im optimalen Fall eine Behörde und 5 Gerichte oben drüber, die Ihnen was zu Ihrem Fall sagen können. Und wenn Sie dann noch nicht überzeugt sind, dass Sie vielleicht falsch liegen, dann ist das Ihr Recht, das können Sie glauben, aber die Konsequenzen müssen Sie dann trotzdem tragen. Jetzt nochmal zu diesem Fall zurück. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat das in erster Instanz entschieden und die haben gesagt, nee, die Auflage ist voll rechtmäßig, weil das greift ja ins allgemeine Persönlichkeitsrecht der ratsuchenden Frauen ein und deswegen dürfte da nicht stehen. Und dann haben sie die Berufung nicht mal zugelassen, ne? Und dann hat der Anwalt natürlich argumentiert und gesagt, woher wisst ihr, dass in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der ratsuchenden Frauen eingegriffen wurde? Das habt ihr doch gar nicht geprüft. Da hättet ihr mal eine fragen müssen. Haben sie auch nicht gemacht. Und da rechnen wir uns gute Chancen aus, dass zumindest in der Berufungsinstanz das mal auf den Tisch kommt und dass das mal geklärt ist. Ist eine 4-spurige Straße genug? Wir haben gerade 2 Entscheidungen aus Frankfurt, die da eine ähnliche Situation betreffen. Und da hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt gesagt, es gibt keinen Schutz vor irritiert werden auf der Straße. Das ist immer noch öffentlicher Raum. Da ist der Ort, wo der Meinungskampf ausgetragen wird. Und ja, natürlich darf man niemanden festhalten, niemanden anpöbeln und so. Aber solange sie da irgendwie stehen und da ist eine Straße dazwischen, ich meine, was soll das? Ja? Da müssen wir alle mit leben, dass wir mal was sehen, was uns nicht gefällt. Und übrigens, Christen müssen das ständig, ist schon mal aufgefallen. Also ich laufe so durch die Welt und denke, nee, also in meiner Bibel steht das anders und da steht auch anders und da steht auch anders. Ich muss damit leben. Es geht sogar noch weiter. Ich mach so viele Sachen falsch vor dem Maßstab des Evangeliums, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, ich bin ein Sünder. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch manchmal so geht, ich kann das nur vermuten. Das gehört zu unserer Religion dazu und ich glaube auch deswegen erleben wir so manche Anfeindung, weil das ist natürlich die Kränkung schlechthin des allgemeinen gesellschaftlichen Narzissmus. Es könnte sein, dass ich aus eigener Kraft nicht bestehen kann vor dem ewigen Gott, weil ich ein Sünder bin. Gott hat dafür eine gute Lösung. Ja? Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, wir sind gerechtfertigt aus Glauben, toll. Aber für die Welt ist das eine Kränkung und ich vermute, das ist auch eine Ursache, warum da so gekämpft wird. Ich möchte noch ganz kurz diesen Sack zumachen und sagen, also das Bundesverfassungsgericht hat 2 ganz wesentliche Entscheidungen zu diesem Thema getroffen. Und zwar 1975 und 1993. Und es hat ganz klar gesagt, das ungeborene Leben genießt Schutz. Der Staat muss sich im Notfall sogar zwischen die eigene Mutter und das ungeborene Kind stellen. Denn das Kind genießt den gleichen Schutz wie jeder andere Mensch, auch egal, ob es geboren ist oder nicht. Und auch die Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen Leben zu. Und jetzt lesen Sie diese Statistik. Ja. Wir haben in Deutschland 10,7 Millionen Kinder gehabt, 2021. Bis 13 Jahre zählt das. Es werden so ungefähr 800.000 lebend geboren pro Jahr. Und knapp 100.000 davon werden nicht lebend geboren. Und zwar nicht, weil die irgendwie krank werden. Die Zahl gibt es auch, aber die ist zu vernachlässigen. Sondern weil die getötet werden im Mutterleib. Und jetzt lesen Sie, Bundesverfassungsgericht genießt den Schutz des Staates, ja, hat Menschenwürde. Ja, was ist denn das? 100.000, das ist eine ganze Menge. Und
Nur zum Vergleich, also im ersten Lebensjahr sterben Säuglinge an Krankheiten oder so 2300. Ja, gucken Sie sich mal die Diskrepanz zwischen den Zahlen an. Wir bringen als Gesellschaft tatsächlich Kinder um, weil wir uns einreden, dass das irgendwie die Krone der Emanzipation der Frau sei, wenn sie eigene Leibesfrucht umbringen muss. Warum auch immer. Ja? Also das soll jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das ist kein Vorwurf gegen Menschen, die in einem Schwangerschaftskonflikt sind. Ich will damit nur deutlich machen, hier gibt es offensichtlich ein Delta zwischen dem normativen Anspruch und der Realität. Und Frauen wie Frau Wojnovic, das kann man anders sehen, ja, aber Frauen wie Frau Wojnovic, die stehen dafür einfach ein und die haben das Recht. Ich möchte jetzt ganz, ganz kurz, weil mir die Zeit davonläuft, hier noch zwei Fälle streifen. Das ist Dr. Päivi Räsänen im Gerichtssaal in Helsinki. Die hat gewagt, was zu twittern zu biblischer Sexualvorstellung, so vom Zusammenleben von Mann und Frau. Und hat unglaublich Probleme bekommen, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch eine Anklage wegen Volksverhetzung in Finnland. Ich habe draußen am Stand da noch Literatur zu, kann ich jetzt nicht vertiefen. Das ist Tom Mortier. Der hat einen Anruf gekriegt vom Krankenhaus in Belgien. Da haben sie gesagt, Herr Mortier, Sie können jetzt die Überreste Ihrer Mutter abholen. Die haben wir gestern euthanasiert. Und er hat gesagt, wie jetzt, wusste ich gar nicht. Ja, und in dem Gesetz steht drin, dass man das im Einvernehmen mit der Familie natürlich alles klären muss. Und so, er hat davon nachher erfahren. Er verklagt gerade Belgien und wir helfen ihm dabei, weil wenigstens, wenn man schon sowas macht wie aktive Sterbehilfe, dann sollte man sich wenigstens an die eigenen Regeln halten, die man als Staat gemacht hat, haben wir ja gehört. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und so ist wichtig. Ja, und auch in Deutschland gibt es natürlich einen Paradigmenwechsel. Nicht mehr das Leben ist der höchste Wert, sondern plötzlich ist es die Autonomie. Ja, und das nimmt das Bundesverfassungsgericht auch aus diesem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und aus diesem Selbstbestimmungsrecht. Jetzt nochmal ganz, ganz, ganz kurz zum Schluss was Allgemeines über Juristen, das muss nur loswerden. Also das ist ein Schild, das stellen Juristen auf. Ne? Wintersperre, keine Schneeräumung, keine Sandstreuung, Benutzung auf eigene Gefahr. Ja, was denn sonst? Leben ist immer ein bisschen auf eigene Gefahr, oder? Dafür haben wir doch die ganzen Freiheiten, das ist doch der Witz. Und das Schild steht da 365 Jahre, Tage im Jahr und stört mich beim Joggen, weil ich immer denke, wie blöd ist das bitte? Das verschandelt da die Landschaft für die zwei Tage im Jahr, wo das vielleicht relevant ist. Ja. Heute früh war ich hier im Wald, da steht so ein Schild von Goethe, die Erde wird durch die Liebe frei und durch Taten wird sie groß. Und ich glaube, das ist ein schöner Satz. Goethe war auch Jurist, aber ich glaube eher im Nebenberuf. Im Hauptberuf war Poet und ich plädiere hiermit für mehr Poesie. Und für manche Juristen ist das ja auch eine Berufung. Ich glaube, ich habe ein bisschen meine Berufung hier gefunden und kann mich da sehr schön ausleben in meiner Organisation und solche Fälle betreuen. Aber es ist ganz wurscht, was Sie machen, ob Sie Jurist sind oder nicht. Und wenn Sie Jurist sind, tun Sie es bitte zur Ehre Gottes. Ja. Vielen Dank bis hierhin erstmal. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Und wenn Sie Fragen haben, bin ich natürlich gern dafür da.
Wow, wow, wow. Felix, das war ja ein ganz wilder Ritt hier. Vielen Dank für diesen sehr interessanten und gleichzeitig unterhaltsamen Vortrag. Ich wusste gar nicht, dass Jura so spannend ist. Also das war genau. Wirklich toll. Ich habe zum ersten Mal verstanden, wie diese ganzen Zusammenhänge funktionieren. Danke dir. So, in der Zwischenzeit sind schon ein paar Fragen reingekommen. Guckt da auch nochmal rein. Vielleicht wollt ihr ja noch was hochvoten. Als allererstes muss ich hier das Rätsel auflösen. Da hat nämlich schon jemand gefragt, warum du Pfingstsocken trägst. Stimmt das?
Pfingstsocken?
Ja.
Jetzt aus Altersgründen das Bein nicht höher, aber es ist tatsächlich, könnt nachher mich ansprechen. Ich habe tatsächlich Pfingstsocken. Das habe ich bei meinem Pastor gesehen und Dann hat mir einer erzählt, wo er die her hat und da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir die importiert. Gibt es nur in Amerika und muss über einen kanadischen Importeur gehen, damit man die kriegen kann.
Wer ist denn BW? Wer hat das denn gefragt? Ah, eine Dame in der vierten Reihe. Ich würde sagen, Sie haben das Snickers verdient. Sorry. Ja, dann kommen wir mal zu den anderen Fragen. Also auf Platz 1 kommt eine Frage, die, glaube ich, so ein bisschen euer Profil als Menschenrechtsorganisation andeutet. Unterstützt ihr auch Muslime, die in ihrer Religionsfreiheit verletzt werden? Oder seid ihr auf christliche Werte fokussiert? Wie ist das mit dem interreligiösen Dialog?
Ich wage jetzt mal eine Analogie, also man möge mir verzeihen. Also wenn Sie Tierarzt sind, ne? Und es kommt ein todkranker Mensch, den würden Sie dem vielleicht auch helfen? Ja, also ja, würden wir auch, aber es ist nicht unser Spezialgebiet. Wir sind eine christliche Menschenrechtsorganisation und wir sind ganz dezidiert dafür da, Christen zu helfen. Wenn es einen Fall gäbe, wo alle Religionen gleich betroffen sind und es käme ein Muslim und wäre der Kläger, könnten wir drüber reden. Ja? Wir sind an guten Präzedenzfällen interessiert und in der Tat, viel verbindet uns als Gläubige mit anderen Gläubigen, egal was sie glauben. Aber als Christen haben wir natürlich auch eine sehr dezidierte Vorstellung, was denn der richtige Glauben sei und haben wir gerade gehört, Grundgesetz dürfen wir auch haben und wir konzentrieren uns auf Christen.
Okay, und ihr seid ja auch recht viele, ne? Also ihr seid, glaube ich, fast 90 Mitarbeiter genau. In ganz...
Weltweit, ja. Wir haben 7 Büros in der ganzen Welt, haben einen Hauptsitz in Wien, da sind wir ungefähr 20. Ich bin da der einzige deutsche Jurist, ja. Einen anderen haben die nicht, stellen sich das mal vor.
Dann kam noch die Frage rein, wie leben wir unsere Meinungsfreiheit so, dass wir zugleich die Freiheit der anderen respektieren?
Ja, die Frage beinhaltet eigentlich die Antwort, ne? Indem sie die respektieren. Ja? Und respektieren heißt ja nicht, dass man alles gut finden muss. Ja? Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Ich finde, die Sternstunden des Dialogs sind eigentlich die, wo man nicht nach den ersten 2 Minuten einer Meinung ist und sich in den Arm fällt und heult und sagt, das ist alles so schön. Ja? Also der größte Erkenntnisgewinn, den haben wir doch in der Auseinandersetzung. Und so ist die Meinungsfreiheit auch gedacht. Wir haben ja, wir wollen ja auch wirklich schwierige Probleme lösen in dieser Welt. Ja, es ist ja auch nicht einfach. Ich habe das jetzt so ein bisschen locker flockig hier in 45 Minuten dargestellt. Das sind schwierige Themen. Und ich darf auch nicht als Einzelner glauben, dass ich das unbedingt alles lösen kann. Kann ich nicht. Aber vielleicht können wir es gemeinsam. Und die Meinung anzuhören von anderen, die vielleicht meiner widerspricht, ist erstmal ein Gewinn. Weil auch der andere hat ja die Meinungsfreiheit. Und das zu respektieren ist gut. Ich würde nur davor warnen, dass man sich einlullen lässt und sagt, du musst jetzt mich irgendwie beklatschen dafür, was ich jetzt finde. Nö, muss niemand. Ja? Jeder darf auch bei seiner Meinung bleiben. Man kann sich auch einigen, dass man sich uneins ist. Auch das ist ja ein ziviles Ergebnis. Und das ganz Krasse bei der Meinungsfreiheit ist ja gar nicht so sehr die Auseinandersetzung zwischen den Bürgern. Die sind ja auf dem gleichen Level. Auch da gibt es eine gewisse Bedeutsamkeit der Grundrechte, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Unser Grundgesetz ist nämlich auch eine objektive Werteordnung und deswegen wirken die Grundrechte sogar in das Verhältnis von Privaten rein. Aber diese Meinungsfreiheit, die wendet sich in erster Linie dagegen, dass der Staat mich zensiert. Das darf er nicht. Der Staat darf mich nicht zensieren. Der muss mich reden lassen, der muss es zulassen, dass ich mich informiere, der muss es zulassen, dass dieser Diskurs stattfindet. Warum? Weil wir eine freiheitliche Demokratie sind und weil natürlich politische Willensbildung überhaupt nur dann stattfinden kann, wenn wir alle unsere Meinung sagen können und das natürlich möglichst respektvoll. Ja. Ich bin gestern Abend mit einem guten Freund fast wie ein bisschen aneinander geraten. Da habe ich auch gedacht, meine Herren, ich mag den viel zu gern, dass wir uns jetzt hier anpöbeln müssen. Und dann haben wir das ganz schnell gelassen und haben den Ursprung unseres Disputs geklärt und sind die besten Freunde und das ist toll. Ja?
Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so Einzelne oder gerade auch der Fragende von dieser Frage dich vielleicht nochmal ansprechen will, weil da vielleicht auch noch was Konkreteres hintersteckt, ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der nächsten Frage und zwar hast du jetzt ganz viel über Schwangerschaftsabbruch gesprochen. Wie gehen wir Christen denn damit um, wenn eine Schwangerschaft mit schwerwiegenden Komplikationen prognostiziert wird, also wenn es wirklich schwierig ist?
Also juristisch ist das relativ einfach, weil die Menschenwürde gilt für alle Menschen, unabhängig davon, welchen Grad an Autonomie die in ihrem Leben verwirklichen können. Und überhaupt, das habe ich jetzt leider nur noch ganz kurz gestreift, ich würde vor der Fetischisierung der Autonomie ein bisschen warnen. Weil gerade als Christen wissen wir, dass wir in der Beziehung zu Christus erst überhaupt lebendig werden können. Und jemand, der das glaubt, sollte sich hüten zu glauben, dass irgendwie alles aus Kraft unserer eigenen Wassersuppe funktioniert. Und zurück zur Frage, bloß weil was kompliziert ist, bloß weil ein Leben angefochten ist, weil ein Leben in einem besonderen Maß verletzlich ist, weil das auch viele Schwierigkeiten mitbringt, weil das auch psychisch problematisch ist, auch für die Eltern, auch für das ganze Umfeld, auch für den Menschen selber, natürlich. Ja, das darf man alles nicht wegreden. Aber deswegen bitte jemand töten? Nee. Ganz klares Nein juristisch.
Ganz klares Nein. Jetzt hast du vorhin so viele schöne Geschichten erzählt und ich glaube, die Leute wollen noch so ein paar Fälle hören. Was war denn dein erfolgreichster Fall? An welchen erinnerst du dich vielleicht besonders gerne? Oder wo gab es vielleicht eine Niederlage? Welchen hättest du gerne gewonnen? Also ich glaube, da hast du mit deinen Geschichten unsere Neugier geweckt.
Wow, das ist schwierig. Also Erstmal, wir machen das ja nicht für uns. Ja? Die Mission unserer Organisation ist, dem Evangelium die Tür offen zu halten. Wir müssen nicht mit dem Kopf durch jede Wand, wir müssen auch nicht jedem Streit hinterherlaufen. Wir suchen die Streitigkeiten, wo es tatsächlich mal eine Rechtsfrage ist. Wenn es keine Rechtsfrage ist, bitte keinen Juristen fragen. Ja? Fangen Sie einfach nicht an. Ich kann Ihnen jede Frage zur Rechtsfrage machen, aber das hilft Ihnen nicht weiter. Also lassen Sie das. Ja? Wenn es eine Rechtsfrage ist und wenn die geeignet ist, soll uns der Wahrheit näher zu bringen bei fundamentalen Fragen, dann können wir drüber reden. Und ja, also zum Beispiel dieser Pevi Räsänen-Fall in Finnland, wo es eigentlich um die Meinungsfreiheit in Europa letztlich geht. Ja? Also da geht es um die Frage, muss ich eine bestimmte Weltanschauung tolerieren, akzeptieren? Muss ich zulassen, dass der Staat sich auf eine Seite stellt, wenn weltanschaulich? Oder gibt es eine staatliche Neutralitätspflicht und ich darf sagen, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Die Frau Räsänen hat noch nicht mal jemand beleidigt. Die hat einfach nur gesagt, ich bin Christin, in meiner Bibel steht das so, ich glaube das. Ja, und sie hat auch ihre lutherische Kirche gefragt, ob sie unbedingt der Hauptsponsor der Pride Parade sein muss. Und das war so ein Wortspiel, weil Stolz ist ja auch eine Todsünde sozusagen in gewissen theologischen Verständnis. Und ob man jetzt unbedingt Stolz fördern muss, schon als Kirche an sich schon fragwürdig. Und ob es dann noch eine der biblischen Sexualmoral diametral entgegengesetzte Lebenshaltung sein muss, die man da fördern muss, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also, und sie hat eine Frage gestellt. Und diese Frage steht jetzt am Pranger und da würde ich sagen, das ist ein sehr wichtiger Fall. Den unterstützen wir massiv. Die sind in erster Instanz gerade freigesprochen worden, aber der Schaden ist natürlich angerichtet. Die Staatsanwaltschaft hat sich da über theologische Fragen verbreitet im Gerichtssaal, hat den Bischof im Kreuzverhör gefragt, ja, und wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament und so Geschichten? Und ich sage, das sind Fragen, die gehören nicht vor ein staatliches Strafgericht. Die haben da nichts verloren. Ja? Vor dem Recht ist jeder Mensch gleich, vor dem Strafrichter erst recht. Und sowas hat da nichts zu suchen. Das ist ein ganz wichtiger Fall. Noch ein Wort, was mir echt Bauchschmerzen macht. Ich hatte 3 Fälle gegen Russland, wo ich russische Mandanten vertreten habe vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ging es um kleine Kirchen, Baptisten, die gegängelt werden, manchmal von der Verwaltung, manchmal von anderen Großkirchen. Und nachdem Russland jetzt da ausgeschieden ist, ist zwar so ein Übergangsmechanismus, die sind eigentlich jetzt noch haftbar nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber es wird sie, glaube ich, nicht mehr interessieren. Und das ist echt eine Niederlage, weil ich den Leuten jetzt natürlich keinen Rechtsschutz mehr, nicht mehr zu Rechtsschutz verhelfen kann. Das trifft mich hart.
Und gerade auch der finnische Fall, ich habe gesehen, da gab es eine Schlagzeile, die Bibel auf der Anklagebank. Genau. Damit weckt ihr natürlich auch viel mediales Interesse. Das ist wahrscheinlich aber auch so ein Nebeneffekt. Oder beabsichtigt ihr das auch?
Also das sind 2 verschiedene Sachen. Ob man einen Fall rechtlich bearbeitet, das tut man wahrscheinlich am besten ohne viel Aufmerksamkeit. Wenn der Fall aber so gelagert ist, dass die Rechtsfrage relativ einfach ist und es hier nur einen Paradigmenwechsel in der staatlichen Auslegung des Rechts gibt, dann gehört Trommeln auch zum Geschäft. Und wir wollen darauf aufmerksam machen und wir wollen dafür sensibilisieren, dass diese Sachen stattfinden. Und wir finden das ganz wichtig, dass da alle auch hingucken, weil letztlich sind das Kommunikationsprozesse. Und das ist jetzt einer, der rechtlich vermittelt wird, der wird zugespitzt, weil anders scheint es niemand zu interessieren. Und jetzt haben wir die Chance, diese Weltsicht tatsächlich mal einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dann wird in der Demokratie natürlich eine Mehrheit entscheiden, wie das funktioniert. Im Gericht wird hoffentlich das Gericht nach Recht und Gesetz entscheiden.
Also drüber reden und vor allen Dingen Aufmerksamkeit und der Kampf für das Recht von Christen, Christinnen auf der ganzen Welt, das ist eure Vision. Vielen Dank, dass du uns da so viele Einblicke gegeben hast durch deinen Vortrag. Und ich denke, du stehst auch für noch weitere Rückfragen, die wir jetzt nicht alle beantworten konnten, zur Verfügung. Und herzlichen Dank, Dr. Felix Böllmann.
Sehr gerne. Danke.